2024 ist halt die große Frage, kann der Krieg mit großen Offensiven aufwarten? Also kann eine der beiden Seiten wirklich in die Offensive gehen? Warum? Beide Seiten haben wirklich viele Führungskader verloren. Also die gut ausgebildeten Soldaten, aber auch die Offiziere sind in den ersten Monaten des Krieges gefallen. Und wenn man hier solche ambitionierte Offensiven umsetzen will und man hat nicht das entsprechende Führungskader, dann ist das äußerst schwierig.
Herzlich willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Vasari. Ich bin Redakteur bei der WZ. Die Gegenoffensive der Ukraine kommt nur langsam voran. Damit ändert sich aber das Kriegsgeschehen grundlegend. Wir müssen uns auf einen langen Krieg vorbereiten, sagte vor kurzem der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky im Economist. Ein langer Atem ist also gefragt. Nicht nur von Seiten der Ukraine, sondern auch von den westlichen Unterstützern. Doch wie lange kann der Westen noch Waffen liefern? Wie hoch stehen die Chancen, dass Gebiete wie die Krim überhaupt zurückerobert werden können? Und wie lange kann eigentlich noch Russland durchhalten? Diese und viele andere Fragen beantwortet Major Albin Rentenberger, der heute bei mir zu Gast ist. Er war auf Auslandseinsätzen im Kosovo und in Mali und ist heute Hauptlehroffizier und Forscher für Führungslehre an der Landesverteidigungsakademie in Wien. Hallo, Herr Major Rentenberger.
Hallo.
Russland legte massive Verteidigungslinien an, um die Gegenoffensive der Ukraine unmöglich zu machen. Die Ukraine tat sich auch lange schwer damit. Nun scheinen sie die ersten Linien zu durchbrechen. Wie groß sind die Löcher in den russischen Stellungen?
Also die angesprochenen Verteidigungslinien sind wirklich massiv ausgebaut worden. Die Russen hatten dafür mehrere Monate Zeit, eigentlich muss man sagen fast seit Jänner. Und die stellen ein sehr großes Hindernis für die ukrainischen Streitkräfte dar. Tatsächlich ist es ihnen aber jetzt gelungen, bei Robotyne, südlich von Orichiv, das ist etwa im Raum Saporischschja, eine erste Linie zu durchbrechen, beziehungsweise die zweite Linie. Da gehen die Meinungen der Militärexperten noch auseinander, was jetzt wirklich diese Verteidigungslinien ist, die erste. Und da scheint aber wirklich ein Loch in die Mauer geschlagen worden zu sein. Und da gilt es jetzt, diesen Einbruchsraum auszuweiten, damit man auch weiter Richtung Süden stoßen kann. Weil das ist ja das Ziel dieser Gegenoffensive, dass man zum Asowschen Meer durchdringt, um die Krim vom russischen Kernland abzuschneiden.
Mhm. Welche Strategie verfolgt die ukrainische Armee? Wie soll die russische Armee dabei geschwächt werden?
Die Strategie ist grundsätzlich die, dass man versucht, eben die Krim logistisch abzuschneiden. Man hat das ja auch gesehen mit den Angriffen auf die Brücke von Kertsch, wo ja im Süden, also die Krim im Osten mit dem Kernland verbunden ist, diese neue Brücke, die ja auch schon oft angegriffen wurde. Und jetzt wäre es eben das Ziel, dass die Krim auch hier auf dem Landweg bei Melitopol, Mariupol abzuschneiden, wobei eben die angesprochenen Schwierigkeiten dazu führen, dass ein richtiges Durchstoßen zum Asowschen Meer aus jetziger Sicht sehr schwierig erscheint. Aber es wäre schon ein Teilerfolg, wenn man zumindest bis zur Stadt Tokmak vordringen könnte. Dies ist ein wichtiger militärischer russischer Logistikknotenpunkt. Und von dort könnte man zumindest mit Artillerie auf diese Verbindungswege zu Krim wirken und eben dieses Ziel zumindest zum Teil erreichen, den Druck auf die Krim zu erhöhen, indem man sie logistisch abschneidet.
Die Ukraine griff zuletzt auch vermehrt die Krim an. Wie realistisch ist eigentlich eine Rückeroberung der Halbinsel?
Also kurzfristig ist eine Rückeroberung der Halbinsel sehr, sehr schwierig. Also die Russen haben sich da wirklich sehr gut vorbereitet, haben massiv Minen auch ausgelegt. Wir beobachten aber sicher, dass die Ukraine in den letzten Wochen verstärkt mit Nadelstichattacken, aber auch doch mit größeren Luftangriffen, also das nimmt jetzt doch eine ganz neue Dimension auch an, hier die Krim bewirkt. Sie bewirkt einerseits die Häfen, also es wurden da letztens ein U-Boot und ein Landeboot sehr schwer beschädigt, aber auch jetzt eben kürzlich in Sewastopol, das ist die Zentrale der Schwarzmeerflotte, wo anscheinend auch wichtige Führungskader ums Leben gekommen sind.
Und Russland tut sich anscheinend schwer, das zu schützen. Täuscht dieser Eindruck oder stimmt das auch ein bisschen?
Und was wir in diesem Krieg generell sehen, ist, dass die Angriffe aus der Luft eine ganz neue Dimension haben, vor allem durch Drohnen. Und Russland ist natürlich ein riesiges Land und mit hat auch nur begrenzte Fliegerabwehrkapazitäten, wobei man sagen muss, dass die russischen Streitkräfte ja sehr gut aufgestellt sind. Aber wir haben das in der Vergangenheit ja beobachtet, die Ukraine hat auch gezielt russisches Territorium angegriffen und da tut sich Russland natürlich schwer, flächendeckend so ein gigantisches Land abzudecken und zu verteidigen. Also für das hat natürlich haben selbst die Russen nicht genug Fliegerabwehrkapazitäten. Und das kann die Ukraine da ausnutzen, indem sie die freie Zielwahl hat.
An wie vielen Stellen finden derzeit Kampfhandlungen statt?
Also wir haben eben den bereits angesprochenen größten Hoffnungsträger, nenne ich das jetzt mal, bei den Ukrainern, bei Robotyne. Weiters im Osten wird auch gekämpft, also entlang dieser Linie. Auch bei Donetsk finden Kämpfe statt, wo die Ukraine in der Initiative sind. Und auch bei Bachmut versuchen die Ukrainer, russische Kräfte zu binden. Und gerade im Süden von Bachmut, diese sehr symbolträchtige Stadt, um die das ganze erste Halbjahr so massiv gekämpft wurde, dort haben die Ukrainer wirkliche Erfolge erzielen können. Aber von einer Rückeroberung können wir hier noch nicht sprechen. Weiter nördlich, bei Kupiansk, drückt wieder die russische Seite an und versucht hier ihrerseits ukrainische Kräfte zu binden. Also man hat hier so ein bisschen wie ein Katz-und-Maus-Spiel, wem bessere Erfolge gelingen, der kann die gegnerischen Reserven dort binden und kann dadurch wieder an anderer Stelle Erfolge erzielen. Ein interessanter Schauplatz, über den sehr wenig gesprochen wird, ist bei Cherson, also beim Fluss Dnipro, wo ja durch den Staudamm massive Veränderungen stattgefunden haben, also die strategischen Auswirkungen dieses Staudammbruchs, die kann man noch gar nicht so absehen, was das auch für die Wirtschaft dieses Landstrichs bedeutet. Und diese Überschwemmungen haben aber auch dazu geführt, dass die russischen Stellungen und Minenfelder weggeschwemmt wurden. Allerdings ist es natürlich extrem schwierig für einen Angreifer hier über einen Fluss zu setzen, einen Fluss wie den Dnipro, der jetzt nicht reguliert ist. Und obwohl die Ukrainer da es geschafft haben, einen Fuß auf das andere Ufer zu setzen, können wir noch nicht von einem Brückenkopf in dem Sinn sprechen, dass hier wirklich mit Masse Kräfte übersetzen könnten. Also das ist so ein Schauplatz, der so am Rande noch zu beobachten ist, wo wir aber derzeit keine Veränderungen sehen.
Haben die Russen das übersehen?
Das würde ich nicht sagen, dass die Russen das übersehen haben. Sie haben dort wirken massiv mit der Artillerie auf diesen kleinen Brückenkopf klein, wie wir dazu sagen, ja, bevor sozusagen die nächste Ortschaft auch genommen wird. Dann sprechen wir von einem Brückenkopf groß, wo dann quasi wirklich die Möglichkeit da ist, mit Massen von Kräften überzutreten. Und das übersehen würde ich den Russen nicht unterstellen.
Oder anders gefragt, der Schwerpunkt liegt natürlich in Bachmut, da sind sie in der Defensive gerade. Bei der Krim, haben sie überhaupt so viele Kapazitäten, dass sie dort auch noch ihre Aufmerksamkeit hinlenken?
Also die Russen verfügen schon über die Kapazitäten, wobei ich würde sagen, das Schwergewicht wäre eher in Raum Saporischschja und Bachmut ist eben eher fraglich, ob das nicht eher ein Bindungsangriff von Seiten der Ukraine ist, weil man eben, weil sich keine Seite leisten kann, diese symbolträchtige Stadt aufzuverlieren, auch nicht die Russen. Die Russen haben aber durchaus die Kapazitäten, um eben auch bei Cherson noch wirksam zu werden. Da muss man halt nur im Auge behalten, dass wenn da wirklich ein großer Angriff kommen könnte, dann wäre das natürlich eine Flankenbedrohung und es wäre äußerst unangenehm für die russischen Streitkräfte. Aber das dürfen wir jetzt auch nicht überbewerten. Das ist nur eine Möglichkeit, aber derzeit sehen wir da keine Entwicklungen.
Wo Russland sehr stark ist und im ganzen Krieg schon ist in der Luft, ich würde behaupten, weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen, dass die Ukraine da auch ein Stück weit unterlegen ist. Zuletzt gab es wieder vehemente Angriffe, die großen Schaden angerichtet haben, zum Beispiel jetzt auch in der Hafeninfrastruktur in Odessa. Nun steht der Winter bevor. Wie gut ist die Energieversorgung der Ukraine überhaupt geschützt?
Ja, also aus der Luft, das muss ein bisschen relativ sehen. Also die russische Luftwaffe hat gerade am Anfang des Krieges eigentlich viele überrascht durch ihr Nichtvorhandensein, möchte ich fast sagen. Also durch sehr gab eine sehr schlechte Koordination zwischen den Land- und Luftstreitkräften. Und eine richtige Luftherrschaft haben die Russen auch bis heute nicht hergestellt. Aber es ist natürlich richtig, dass sie dennoch den Ukrainern überlegen sind, beziehungsweise was sie haben, sind Drohnen. Und was sie auch haben, sind Marschflugkörper und Raketen, mit denen sie aus der Luft die Ukraine massiv angreifen können. Und da schlagen sie jetzt nicht nur auf militärlogistische Zentren, sondern sie greifen auch gezielt die Getreideinfrastruktur an. Eben, Sie haben sie angesprochen, in Odessa. Mhm. Also es ist natürlich auch eine Art Wirtschaftskrieg, um die Ukraine hier in die Knie zu zwingen. Und auf das müssen wir uns wahrscheinlich in der kalten Jahreszeit wieder gefasst machen, die Schläge auf die Energieversorgung, weil das war letztes Jahr doch massiv der Fall, dass Russland hier versucht hat, den Strom abzuschalten, indem man gezielt Transformatoren, Umspannungswerke etc. Aus der Luft bekämpft hat. Und die Ukraine hat sich im letzten Winter sehr resilient erwiesen. Überraschenderweise haben sie das geschafft, hier die entsprechenden Schäden zu beheben. Der Winter war relativ mild. Das ist der Bevölkerung zugute gekommen. Aber wir müssen schauen, wie das in diesem Winter sein wird. Und es bleibt so offen, dass die Ukraine es schafft, auch hier wieder im Sinne ihrer Bevölkerung vor allem, weil in der kalten Jahreszeit sind solche Stromausfälle natürlich für die Bevölkerung sehr kritisch, dass es ihr gelingt, auch da wieder die Schäden rechtzeitig zu beheben.
Also man will ja wieder sehen, wer sich da besser vorbereitet hat.
Ja, es ist anzunehmen, dass die Ukraine sich wieder auf so einen Winter eingestellt hat. Es gab bereits jetzt in den letzten Tagen in der letzten Woche so einen Vorgeschmack auf so einen Luftangriff auf die Energieversorgung, wo die Russen das sehr geschickt gemacht haben, indem sie in eine erste Angriffswelle geflogen sind. Anhand der konnten sie dann die Luftverteidigungssysteme genau orten, genau aufklären, wo sich diese dann befinden. Mhm. Und dann haben sie in einer zweiten Welle eine Stunde später gezielt diese Lücken, die sie da aufgeklärt haben, ausgenutzt und konnten dann auch kritische Infrastruktur treffen, denn es gab mehrere Stromausfälle daraufhin in der Ukraine. Ja.
Wie relevant schätzen Sie das ein? Also wie relevant ist die Lufthoheit für den weiteren Kriegsverlauf?
Also die Lufthoheit ist im Krieg immer von sehr großer Bedeutung. Derzeit gibt es fast so etwas wie eine Pattsituation, könnte man sagen, weil beide auch über sehr gute Luftverteidigung verfügen. Mhm. Das ist auch ein interessantes Phänomen, wenn man sich betrachtet, welche Drohnen zum Einsatz kommen. Am Anfang waren das noch diese großen, sehr teuren Drohnen, aber die können natürlich mit der bodengebundenen Luftabwehr leichter bekämpft werden. Und mittlerweile sehen wir eben diese kleinen Kamikaze-Drohnen oder überhaupt handelsübliche Drohnen, die hier zum Einsatz kommen. Also man sieht, die Fliegerabwehr ist auf beiden Seiten sehr stark. Mhm. Für den Erfolg einer Offensive wäre die Luftherrschaft, wir unterscheiden zwischen Luftherrschaft, Luftüberlegenheit, wäre das natürlich von ganz großem Vorteil, weil man dann den Gegner dementsprechend niederhalten kann, man kann vorrücken, man kann aufklären aus der Luft. Also das ist natürlich etwas ganz Wichtiges für den Erfolg einer Offensive.
Mhm. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sagte zuletzt in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung: Ich bin überzeugt, wir gewinnen den Krieg, weil das Wichtigste in jedem Krieg der Wille zum Sieg ist. Inwieweit teilen Sie seine Ansicht?
Also der Wille zum Sieg ist sicherlich ein ganz entscheidendes Element. Und da muss man den Ukrainern wirklich zugestehen, dass sie den bis jetzt wirklich mit großer Vehemenz an den Tag legen. Man darf nicht vergessen, in welcher Ausgangslage, also wenn man sich diese russische Übermacht eigentlich vor Augen hält, ist es doch bewundernswert, mit welchem Kampfeswillen die Ukraine da dagegen hält. Kampfeswille alleine reicht halt auch nicht, das muss man so sagen. Und ich glaube, gerade bei diesem Krieg ist es mittlerweile ganz ersichtlich, ohne westliche Unterstützung könnte die Ukraine den Krieg in dieser Form nicht fortführen. Aber das darf man auch nicht vergessen, wenn der Kampfeswille bleibt, dann kann eine Nation auch anders oder ein Volk auch anders gegen einen Besatzer zum Beispiel kämpfen. Das haben wir in Afghanistan gesehen oder das kennen wir aus anderen historischen Beispielen, dass der Kampfeswille, wenn der wirklich stark genug ist, dann kann auch David gegen Goliath gewinnen.
Mhm. Sie haben das schon angesprochen, die westlichen Waffen. Klitschko fordert im selben Interview auch die schnelle Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Was sind das für Waffen? Was bringen sie der Ukraine?
Taurus-Marschflugkörper sind deutsche Marschflugkörper, die von einem Flugzeug aus abgeschossen werden können und über mehrere hundert Kilometer Reichweite verfügen. Das heißt, ähnlich wie die Systeme Scalp und Storm Shadow, die von den Franzosen und den Briten geliefert wurden, können damit Ziele in der Tiefe, also sprich weit hinter der Front, bekämpft werden. Das heißt, die Flugzeuge können dann aus dem sicheren Räumen, müssen da quasi nicht ins gegnerische Gebiet fliegen, um diese Marschflugkörper abzuschießen und können das dann diesem Einsatzmittel zum Wirken bringen. Damit kann man natürlich eben logistische Zentren oder Munitionsdepots bekämpfen oder wie wir jetzt in Sewastopol gesehen haben, Hauptquartiere mit den Führungseinrichtungen, das heißt gezielt quasi die Gehirne hinter der Operation ausschalten, wenn man so will. Mhm. Aber es wäre natürlich auch ein adäquates Mittel, um die beispielsweise die Brücke von Kertsch zu bekämpfen. Auch dafür ist die Taurus gemäß einigen Experten sehr gut geeignet, da sie auch von den ballistischen Fähigkeiten das gut umsetzen könnte.
Die USA kündigten zuletzt die Lieferung von ATA-CMS-Raketen an. Welche Auswirkungen haben diese Raketen auf die ukrainische Gegenoffensive?
Also diese ATACMS, wie sie genannt werden, oder auch, also steht ja für Army Tactical Missile Systems, sind Boden-Boden-Raketen, haben eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern. Das kommt darauf an, welche dann wirklich tatsächlich geliefert werden. Also da gibt es unterschiedliche Typen. Und das spielt in eine ähnliche Kategorie wie die Taurus. Das heißt, damit ist es möglich, Ziele weit hinter der Front zu bekämpfen. Und da wird es wichtig sein, welchen Typ die Amerikaner denn dann wirklich liefern. Weil das geht von 160 Kilometer bis 300. Und das hat dann je nachdem doch unterschiedliche Auswirkungen. Aber dennoch wird es auf jeden Fall ein Vorteil für die Ukraine sein, sollten sie diese Systeme bekommen.
Wie kann sich Russland dagegen verteidigen?
Und diese Marschflugkörper kann man durchaus auch mit Fliegerabwehr bekämpfen oder abfangen. Gerade bei GPS-gesteuerten Munition oder Drohnen oder Marschflugkörpern kann man das auch mit elektrischer Kampfführung, also sprich mit Jammen, stören, sozusagen, dass diese dann zumindest nicht trifft oder halt Zieldaten verfälscht werden. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, um sich dagegen zur Wehr zu setzen. Aber das ist natürlich doch sehr schwierig, denn beide Seiten haben hier Systeme entwickelt, beispielsweise indem man mit Drohnenangriffen zuerst die Flieger, bodengebundene Luftabwehr so beschäftigt, dass die dann nicht mehr imstande ist, eben diese teuren, sehr präzisen und sehr effizienten und effektiven Wirkmittel wie Marschflugkörper bekämpfen zu können.
Okay. Die Ukraine fordert immer wieder Waffen. Was braucht die Ukraine, um die russischen Verteidigungslinien zu durchbrechen?
Also um die Verteidigungslinien zu durchbrechen, werden natürlich einerseits gehärtete Gefechtsfahrzeuge gebraucht. Auch was angesichts gerade der Minenlage so essentiell sind, sind Minenräumfahrzeuge. Denn was hier an Minen verlegt wurde, das ist eine unglaubliche Zahl, also von bis zu 10 Millionen Minen aus. Wow. Kommen auf einem Frontabschnitt, also eine unglaubliche Zahl, auf dieser Waffen auf den Angreifer zu. Gleichzeitig, was sie auch brauchen, ist eben Munition für die Fliegerabwehrsysteme, für die bodengebundene Luftabwehr, wie angesprochen, weil die Russen hören ja nicht auf, auch die Ziele sowohl in der Tiefe, also kritische Infrastruktur zu bekämpfen, aber was halt auch neu dazugekommen ist, die Ziele an der Front. Und da ist es so, dass gerade im Raum Saporischschja, das ist sehr eben, da gibt es sehr wenig Deckungsmöglichkeiten. Und wir sprechen da immer vom gläsernen Gefechtsfeld. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, dass da fast hunderte Drohnen permanent in der Luft sind und dieses Gefechtsfeld beobachten. Das heißt, so eine richtige Überraschung oder eine Täuschung, das gibt es in diesem Krieg, in dieser Phase eigentlich nicht oder ist ganz schwierig zu erzielen. Das heißt, der Gegner oder die Ukraine, gerade am Anfang der Offensive war das der Fall, dass wenn die sich bereitgestellt haben, um die letzten Vorbereitungen für den Angriff zu treffen, genau in dem Moment wurden sie dann schon bewirkt von der Artillerie, von Kampfhubschraubern und so weiter. Und da braucht man dann eben die Munition, um zum Beispiel gegen Kampfhubschrauber vorzugehen, aber auch um gegen Marschflugkörper gefeit zu sein.
Vielleicht können Sie einen kleinen Überblick geben. Wir haben jetzt über die USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich gesprochen. Wer liefert am meisten Waffen vom Westen?
Nun, an der Spitze stehen sicher die Amerikaner. Mhm. Die haben 42 Milliarden rein an militärischen Gütern geliefert. Das ist auch nicht verwunderlich. Die Amerikaner, also die USA sind mit Abstand die größte Streitmacht dieser Welt. Wenn man sich da anschaut, was sie für die Ukraine ausgeben im Verhältnis zu ihrem Budget, dann wirkt das fast banal. Ja. Andere Staaten haben aber verhältnismäßig zu ihrem Budget extrem viel geliefert. Zum Beispiel die baltischen Staaten und auch Polen ist da zu nennen. Gerade die baltischen Staaten haben bis zu mehr als ein Drittel von ihrem Verteidigungsbudget direkt in die Ukraine überwiesen. Mhm. Und das ist halt interessant, weil es diese ganz andere dieses Bedrohungsgefühl in diesen Staaten ganz sehr gut widerspiegelt. Wir waren auf einer einer Reise in den baltischen Staaten und dort hat uns ein General gesagt, wortwörtlich, jeden Russen, den die Ukrainer töten, muss ich nicht töten. Also da sieht man, dass diese Staaten geistig schon fast im Kriegszustand mit Russland sind oder dass zumindest diese Bedrohung ganz anders wahrgenommen wird als bei uns.
Mhm. Zuletzt kündigte Polen an, keine Waffen mehr an die Ukraine zu liefern. Die sagten, sonst könnten sie die eigene Armee nicht mehr versorgen. Jetzt manche sagen es auch wegen dem Wahlkampf, der gerade stattfindet. Nur die Frage ist, wenn wir mal auf Europa schauen, wie lange kann der Westen noch Waffen liefern?
Also das mit Polen würde ich nicht überbewerten. Also wie Sie gesagt haben, das ist im Wahlkampf gewesen. Oder man, die sagen wir so, die ukrainischen Politiker und Diplomaten kämpfen ihren Kampf um Unterstützung. Und das ist natürlich eine Gratwanderung. Einerseits möchte man offensiv das Beste herausholen und treten dadurch auch sehr forsch auf manchmal. Andererseits darf man die Verbündeten natürlich nicht vor den Kopf stoßen. Und gerade bei Polen mitten vor dem Wahlkampf war das... Nur sollen die Diplomaten beurteilen, ob das ein geschickter Schachzug war. Aber ich würde das jetzt nicht als ein großes Problem sehen. Wie lange können die Staaten noch liefern? Das ist natürlich schon eine spannende Frage, weil zumindest dieses sowjetische Gerät, was bei den vielen osteuropäischen Staaten noch vorhanden war, das wurde schon geliefert. Mhm. Die Staaten haben teilweise auch die Chance genutzt, haben dieses Gerät auch gegeben, um Neues zu beschaffen, weil generell ist natürlich seit dem Ukraine-Krieg, spätestens seit dem Ukraine-Krieg, eine deutliche Tendenz zu erkennen, dass die Staaten aufrüsten und ihre Streitkräfte modernisieren. Mhm. Weil Sie Polen angesprochen haben, Polen rüstet gerade massiv auf. Hier sind im Gespräch bis zu 1000 neue Kampfpanzer, eine ganze neue Division wird hier aufgestellt. Und das sind schon Dimensionen, wenn man das sind mehrere 10.000 Soldaten, die dann auch da hier neu rekrutiert werden müssen. Und da kann man dann natürlich nicht das Material dann in die Ukraine weitergeben, wenn man diese ambitionierten Aufwuchspläne auch umsetzen will. Also in Europa ist es generell schwierig, aber man hat auch bereits in anderen Staaten angefragt, ob dort Lieferungen möglich sind. Das sowjetische Kriegsmaterial ist ja sehr breit auf der Welt verteilt. Mhm. Denken Sie an Afrika zum Beispiel oder auch im asiatischen Raum, wo halt wirklich wo Russland als Exporteur ganz massiv tätig war.
Und man schickt lieber die sowjetischen Altbestände an die Ukraine als die modernen?
Nun, die sowjetischen Altbestände waren gerade am Anfang des Krieges sehr nützlich, weil die Ukrainer ja selber über dieses Gerät verfügt haben und auch auf dem ausgebildet waren und alles auf das von der Munition bis zur Ausbildung ein Gesamtpaket war. Also das war sicherlich für die Ukrainer am Anfang das Beste gewesen. Mhm. Mittlerweile haben wir schon die Situation, dass sie auf westlichem Gerät fahren, vom Schützenpanzer bis zum Kampfpanzer. Demnächst soll ja auch die F-16 kommen. Also die Ukraine schwenkt mittlerweile eh aufs westliche Gerät um. Das heißt, wir werden sehen, wie sich diese Lage entwickelt. So eine Vielzahl an Systemen ist aber natürlich eine Herausforderung für die Logistik und für die Ausbildung, weil müssen Sie sich das so vorstellen, wenn ich jetzt, nur weil ich einen Kampfpanzer Leopard fahren kann, heißt das dann nicht, dass ich den T-72 fahren kann und umgekehrt. Und natürlich auch für den Logistik von der Munitionsbereitstellung etc. ist das für den Logistiker ein Albtraum. Und da müssen wir schauen, wie sich das weiterentwickelt, ja.
Wird im Westen seit dem Krieg mehr Waffen hergestellt?
Ja, also die Rüstungsproduktion nimmt natürlich Fahrt auf. Wobei da muss man schon sagen, dass gerade in Europa in den letzten Jahren, gerade nach der Wirtschaftskrise, massiv heruntergefahren wurde. Also hier ist wirklich die Rüstungsindustrie hat da gelitten, unter Anführungszeichen. Und wir dürfen eins nicht vergessen, dass Europa ja seit 20 Jahren, aber eigentlich auch die USA, durch diese Stabilisierungseinsätze, denken Sie an Irak, Afghanistan, aber auch im afrikanischen Raum, der Fokus von den Streitkräften weggegangen ist von diesem klassischen konventionellen Krieg und hin zu Stabilisierungsaufgaben im Ausland. Und für die braucht man natürlich ganz anderes Gerät. Also dafür in der Stabilisierung brauche ich nicht unbedingt einen Kampfpanzer. Da brauche ich auch keine großen Artilleriesysteme oder Munition in großem Ausmaß, sondern da fokussiert man sich dann ganz auf andere Dinge. Und erst eigentlich seit der Annexion der Krim 2014, denn vergessen wir nicht, der Krieg dauert eigentlich schon seit 2014, hat ein Umdenken bei vielen Staaten stattgefunden. Und seither nimmt oder richten sich die Streitkräfte langsam wieder Richtung Bündnisverteidigung, Landesverteidigung aus. Aber aus meiner Sicht hat es doch der Invasion in der Krim bedurft, bis eigentlich die Staaten wieder verstanden haben, okay, ein Militär, eine militärische Landesverteidigung ist vielleicht doch nicht antiquiert.
Welche Rolle spielt eigentlich Österreich? Gibt es Waffentransporte per Bahn oder LKW durch Österreich oder per Flugzeug über Österreich drüber?
Also Österreich hat 10.000 Helme geliefert, also und hat vor allem auch unterstützt im humanitären Bereich, weil wir ja neutral sind, liefert Österreich keine Waffen. Grundsätzlich Waffentransporte durch Österreich oder auch Truppentransporte sind im Truppenaufenthaltsgesetz geregelt. Das heißt, es kann niemand gegen den Willen Österreichs jetzt da Truppen durch Österreich verschieben. Und auch inwiefern sich das jetzt mit der Neutralität spießt, das ist Sache der Auslegung im Außenministerium. Da kann man dazu sagen, dass Österreich sehr wohl bei der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik in Europa dem Ratsbeschluss zugestimmt hat, dass die Ukraine unterstützt wird, logistisch etc. Und dementsprechend die Auslegung liegt nicht bei uns im Ministerium, aber dürfte das neutralitätspolitisch problematisch sein, dass hier auch Systeme durch Österreich gebracht werden.
Mhm. Jetzt haben wir sehr viel über den Westen und die Ukraine gesprochen. Wie ist es eigentlich umgekehrt? Woher bezieht Russland seine Waffen oder stellen sie die Waffen alle selbst her?
Also Russland hat eine gigantische Waffenindustrie immer schon gehabt, also die Rüstungsindustrie, und kann hier wirklich sehr viel herstellen, beziehungsweise nicht nur herstellen, sondern wieder aktivieren, muss man fast sagen, denn sie viele Altbestände haben, die zwar eingemottet sind, wie man sagt, aber dann halt kann man so und so viele Panzer im Monat wieder auf Vordermann bringen und zum Einsatz bringen. Was man weiß, ist, dass der Iran durchaus, gerade mit dieser sehr bekannten Drohne, der Shahed-Drohne, ein System geliefert hat an Russland, was eigentlich täglich in der Ukraine zum Einsatz kommt. In Russland heißt das, wird es unter dem Namen Geran 2 geführt. Und mittlerweile dürfte Russland aber auch imstande sein, dieses System auch selber schon herzustellen. Mhm. China ist derzeit vor allem mit Dual-Use-Gütern nach wie vor, also liefert offiziell keine Waffen, und es ist auch nichts darüber bekannt, dass sie das tun würden. Allerdings Dual-Use-Güter wie auch handelsübliche Drohnen, die jetzt nicht unbedingt militärisch in erster Linie nutzbar sind, werden sehr wohl nach wie vor mit Russland gehandelt. Aber da legt China doch, scheint großen Wert darauf zu legen, hier nicht als Waffenlieferant für Russland aufzutreten. Und Putin war vor wenigen Wochen in Nordkorea. Das wäre natürlich ein für die Ukraine und für den Westen äußerst schwierige Absprachen oder eine gefährliche Entwicklung, denn Nordkorea verfügt ebenfalls über Unmengen von Munition. Ist nicht das modernste Gerät, aber für Artillerie, damit könnte Russland diesen Artilleriekrieg, diesen Zermürbungskrieg, der da an der Front stattfindet, auch fortführen, ja. Also das wäre eine Möglichkeit.
Weil wir darüber gesprochen haben am Anfang, dass es ein langer Krieg werden könnte. Das klingt ein bisschen so, als würden sich beide Seiten darauf vorbereiten. Also Waffen gibt es genügend.
Ja, also derzeit sehen wir eigentlich kein Ende in Sicht, muss man sagen. Auf beiden Seiten ist der Kampfeswille noch da. Mhm. Auf beiden Seiten ist auch das Material noch da, und auf beiden Seiten gäbe es auch noch genug Soldaten, die man rekrutieren kann. Die große Frage ist halt für nächstes Jahr, denn eins muss uns klar sein, die Gegenoffensive wird diesen Krieg nicht entscheiden, egal wie sie ausgeht. Also das war bei den Experten eigentlich relativ bald klar, dass das die Voraussetzungen für eine Fortführung schaffen wird, aber jetzt nicht den Krieg entscheiden wird. Mhm. Und 2024 ist halt die große Frage, kann der Krieg mit großen Offensiven aufwarten? Also kann eine der beiden Seiten wirklich in die Offensive gehen? Warum? Beide Seiten haben wirklich viele Führungskader verloren. Also die gut ausgebildeten Soldaten, aber auch die Offiziere sind in den ersten Monaten des Krieges gefallen. Und wenn man hier solche ambitionierte Offensiven umsetzen will und man hat nicht das entsprechende Führungskader, dann ist das äußerst schwierig. Auf beiden Seiten versucht man natürlich, diese Lücken zu schließen, aber die Ausbildungskurse werden natürlich wie immer im Krieg dann gekürzt. Der Soldat soll schnellstmöglich ausgebildet werden, aber dann kommt natürlich am Ende nicht dieselbe Qualität heraus. Mhm. Und das ist die große Frage, ob dann im nächsten Jahr die Offensivfähigkeit gegeben sein wird.
Ach, 1853 wollte Russland das Osmanische Reich erobern. Die westlichen Alliierten stellten sich jedoch auf die Seite der Verteidiger. Es kam zum Krimkrieg, der bis 1856 dauerte. Mit der Belagerung der Stadt Sewastopol durch die Alliierten kam es zum ersten Stellungskrieg in der Geschichte. Am 5. August 1855 berichtete die Wiener Zeitung über die Belagerung und den russischen Kaiser Nikolaus I., der die Vorrechte des Militärs auch auf bürgerliche Beamte ausweitete, um sie bei Laune zu halten. Mithin wird allen Zivilbeamten der in Sewastopol bestehenden Behörden, sowohl der Marine wie des Hafens von Sewastopol, jeder das selbst während der Belagerung zugebrachte Monat für ein Dienstjahr angerechnet. Und da die Belagerung bereits 9 Monate dauert, so erhalten alle, die während dieser Zeit sich zu Sewastopol befanden, die an 9 Dienstjahre geknüpften Rechte.
Wiederholt sich die Geschichte, also den ersten Stellungskrieg in der Geschichte, den gab es im Krimkrieg im 19. Jahrhundert. Also die Stadt auf der Krim, Sewastopol, wurde 1854-55 ein Jahr lang belagert. Könnte es sein, dass sich das jetzt wiederholt? Also diese Gegenoffensive der Ukraine war ja weniger eine Offensive als eine Verlängerung des PAD. Was sagen Sie dazu?
Der Herr Oberst Reisner vergleicht das ja immer gern mit dem Ersten Weltkrieg und spricht jetzt, sind wir quasi in diesem Jahr der Offensiven, um dann wieder in diese Paz-Situation hineinzugehen. Gibt es Anhänger dieser Theorie? Manche sagen wiederum in gewissen Bereichen ja. Man sieht zum ersten Mal wieder solche Gräben und Stellungen, wie man sie aus dem Ersten Weltkrieg sieht, wo man geglaubt hat, sowas wird man eigentlich nie wiedersehen. Auf der anderen Seite ist zum Beispiel, sind die Dimensionen ganz andere. Also wir haben extrem überdehnte Gefechtsstreifen. Was heißt überdehnt aus unserer Sicht? Normalerweise müssten, wenn man das an den Ersten oder an den Zweiten Weltkrieg auch denkt, viel mehr Soldaten auf eng beieinander in der Verteidigungslinie liegen, also nicht solche, nicht extrem gestreckt, ja, auseinandergerissen. Aber das macht eben diese Überwachung, die wir jetzt haben, diese Drohnenaufklärung möglich, dass man eben nicht überall so große Truppen haben muss, weil man genau weiß, wo kommt der Feind und dann ziehe ich die Truppen genau dort zusammen, wo er dann kommt. Mhm. Beziehungsweise eben diese Waffensysteme, das ist doch alles, sind doch sehr viele neue Sachen dabei. Also einerseits, man fühlt sich erinnert an einige historische Fakten, ja, da kann ich Ihnen absolut recht geben. Auf der anderen Seite gibt es dann wieder völlig neue Entwicklungen. Und es ist halt unsere Aufgabe, auch an der Landesverteidigungsakademie, die richtig zu analysieren, damit wir dann auch für die Zukunft entsprechend gerüstet sind.
Stichwort neue Entwicklungen, also von der ukrainischen Seite mit den Starlink-Satelliten von Elon Musk. Die sind eigentlich wesentlich für die Kommunikation des ukrainischen Militärs. Könnte die Ukraine auch ohne die Satelliten standhalten?
Also Kommunikation ist im Krieg immer ganz essentiell und das war sicherlich einer der ganz großen Vorteile der Ukraine am Anfang, denn da läuft nicht nur die Kommunikation jetzt zwischen den Manöverbataillonen, sondern eben auch die Feueranforderungen laufen natürlich über diese Systeme. Die Ukraine hat Apps entwickelt, auch für die Zivilbevölkerung, um die Koordinaten weiterzugeben, wo befinden sich russische Streitkräfte. Also da hat sich ganz viel getan. Der Weltraum haben Sie ja auch angesprochen. Also der Weltraum spielt ja auch bei GPS-gesteuerten Bomben zum Beispiel eine wichtige Rolle. Also wenn man sich das alles wegdenkt, ist natürlich schwierig. Aber für die es betrifft eigentlich sowohl die Ukraine als auch Russland. Also beide sind natürlich auf diese Technologie auch angewiesen.
Sie haben gesagt, am Boden könnte jetzt eine Art PAD entstehen oder ist schon ein PAD da. Würden Sie sagen, dass der Weltraum eine immer entscheidendere Rolle spielen könnte in diesem Krieg?
Also ob das schon in diesem Krieg der Fall sein wird, ist schwierig abzuschätzen. Er spielt auf jeden Fall insofern eine Rolle, weil natürlich auch die Ukraine massiv von den Satellitenaufklärung des Westens profitiert. Da ist sicherlich auch Russland fast überlegen aufgrund dieses Lagebildes. Unterstreicht aber wieder, dass es ohne Unterstützung des Westens nicht geht. Wie sich die Kriegsführung jetzt dann im Weltraum weiterentwickeln wird, ist natürlich sehr spannend. Die Russen arbeiten auch hier ständig an einer Weiterentwicklung. Waffen, mit denen man andere Satelliten ausschalten kann, Waffen, auch elektronische Kampfführung, wo man die halt nur temporär jammed ausschaltet oder halt stört. Auch das, daran wird natürlich gearbeitet und die Waffen. Grundsätzlich gibt es ja den Vertrag, dass der Weltraum eigentlich waffenfrei sein soll. Aber wir haben gesehen, dass Völkerrecht im Kriegsfall halt leider zu oft nicht so wahrgenommen wird, wie es sollte.
Welche Rolle wird der Weltraum künftig in Kriegen spielen?
Und ich glaube, im Bereich Kommunikation eine ganz, ganz große Rolle. Mhm. Gleichzeitig eben auch bei der Zielerfassung, beim ins Ziel bringen von Bomben, Marschflugkörpern, das, was wir eigentlich jetzt schon sehen. Mhm. Ob wirklich so Waffen, die vom Weltraum hinunter auf die Erde wirken, kommen werden, das muss man vielleicht noch abwarten. Oder ob die schon, wie gesagt, das ist völkerrechtlich derzeit eigentlich verpönt, ob jetzt Staaten daran arbeiten, kann man jetzt so nicht sagen. Aber der Weltraum wird natürlich eine ganz große Rolle spielen. Und gerade wenn wir diese Konkurrenzsituation gar nicht so zwischen Russland und dem Westen, aber auch zwischen China und USA haben, dann wird sich natürlich dort, wird es sicherlich auch ein Wettrüsten eventuell auch im Weltall geben, ja.
Sollte man sich da mal zusammensetzen und das regeln, dass man das wirklich auch nicht über den Weltraum spielt, weil ich glaube, wenn der Weltraum auch jetzt noch dazukommt, dann wird der Krieg nie zu Ende sein, oder?
Nun, ich glaube, man sollte sich in ganz vielen Sachen zusammensetzen und versuchen, Sachen friedlich beizulegen. Mhm. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Das Problem ist nur, sobald einer einen Vorteil für sich aus der Sache sieht und einen Technologieschritt nach vorne macht, dann wird er nicht diesen Vorteil aufgeben. Und leider sind wir nicht in einer Zeit, wo wir von Abrüstung oder Rüstungskontrolle sprechen. Man sieht eher das Gegenteil, dass ganz viele solcher Verträge aufgelöst werden oder gar nicht abgeschlossen werden. Da gibt's ja, also die Amerikaner haben ja mit Russland viele Abrüstungsverträge gehabt und Amerikaner sind ja auch deswegen ausgestiegen, weil China mittlerweile, also parallel dazu, munter aufrüsten konnte und das war den Amerikanern dann nicht mehr so recht. Also man sieht hier doch zahlreiche Entwicklungen. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn der Weltraum waffenfrei bleiben würde. Nur befürchte ich halt, wenn man es jetzt wieder aus der Geschichte lernen will, dass sobald etwas geht, um einen Vorteil zu erhaschen, dann wird das meistens leider auch umgesetzt.
Sehen Sie Entwicklungen vielleicht von gewissen Ländern, die eine Art, wie soll ich sagen, neutralen Schiedsrichter spielen könnte, um beide mal einen Tisch zu bekommen?
Russland und Ukraine.
Ja, und Russland und Ukraine.
Nun, ich denke, dass die Russland und Ukraine selber entscheiden werden, wann sie genug von diesem Krieg haben, beziehungsweise wann sie bereit sind, hier Eingeständnisse zu machen. Aber derzeit glaubt jede Seite, dass sie mit militärischen Mitteln ihre Ziele auch noch erfüllen wird können. Wir haben es angesprochen, der Krieg ist noch nicht zu Ende, der Kampfeswille ist noch da und das Material ist da. Und vergessen wir nicht, das war ein unrechtmäßiger Angriff auf einen souveränen Staat. Das ist das gute Recht der Ukraine, sich zu verteidigen. Das heißt, es obliegt auch der Ukraine zu entscheiden, wann aus seiner Sicht hier in Verhandlungen tritt, beziehungsweise vergessen wir nicht, Wladimir Putin könnte jederzeit diesen Krieg beenden.
Mhm. Lieber Herr Major Rentenberger, vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute war Major Albin Rentenberger zu Gast. Er hat erzählt, wie realistisch die Rückeroberung der Halbinsel Krim ist, was die Ukraine braucht, um die russischen Verteidigungslinien zu durchbrechen und welche Rolle der Weltraum spielt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war die heutige Folge von Weitergedacht, der Podcast der WZ. Wenn sie euch gefallen hat, folgt uns auf Instagram oder TikTok und schaut auf unserer Website wz.at vorbei. Unseren Podcast könnt ihr auf Spotify, Apple, Google und anderen Plattformen kostenlos abonnieren. Habt ihr Vorschläge für unsere nächsten Folgen? Dann schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp. Die Nummer lautet 0664 834 8344. Missing Link.